bin gerade noch ein bisschen frische Luft. Da werden wir alle wenigstens wach. Was hat uns Gottes Wort heute zu sagen? Die Frage stelle ich mir jede Woche in der Vorbereitung und vielleicht stellst du dir genau die gleiche Frage. Was möchte Gott mir jetzt sagen? Gott gibt uns keine neue Offenbarung, was er von Corona-Regeln, von Gesetzesvorlagen, von Lebensumständen, von Krankheiten hält. Aber was er uns gibt, ist ein Einblick in den Überblick, damit wir die Ereignisse einordnen können. Er gibt uns einen Einblick in das, was Gott im Großen und Ganzen wirken möchte, damit wir die Ereignisse, die um uns herum geschehen, dass wir diese einordnen können und sagen können, so passt dieses zusammen. Und das ist, was Gott uns weitergeben möchte, wie Gott uns unterstützen und helfen möchte. Wie ein guter Lehrer. Er sagt uns nicht jede Antwort vor, aber er zeigt uns und er sagt uns, worauf es wirklich ankommt. Und darauf wollen wir uns konzentrieren, damit wir uns auch nicht in den Details verlieren. Und deswegen die Aufforderung, auch aus Hesekiel 43, lebe für die Ewigkeit. Und wir wollen dafür drei Anwendungen sehen und lesen zuerst die ersten 5 Verse aus Hesekiel Kapitel 43. Dort beschreibt Hesekiel, dass er führte mich zum Tor, dem Tor, das in östliche Richtung weist. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her. Und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Und die Erscheinung, die ich sah, war wie die Erscheinung, die ich gesehen hatte, als er kam und die Stadt vernichtete. Und es waren Erscheinungen, wie die Erscheinung, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Und ich fiel nieder auf mein Gesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn ging in das Haus hinein, auf dem Weg vom Tor, dessen Vorderseite in östliche Richtung weist. Und der Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Sind jetzt in den letzten Kapiteln von Hesekiel, und es wird die letzte Botschaft aus Hesekiel in dieser Reihe sein. Nächste Woche ist dann schon der erste Advent und Richard wird für uns predigen. Aber die letzten 9 Kapitel von Hesekiel handeln alle von dieser Vision von dem Tempel und von dem Reich und dem tausendjährigen Reich, wenn Israel zurück im Land sein wird und der Herr selber regieren wird. Und dieser Tempel wird detailliert beschrieben, worauf ich jetzt gar nicht genauer eingehen werde, außer dass seine Ausmaße keinem der bisherig gebauten Tempel übereinstimmen. Das heißt, es zeigt, das, was hier beschrieben wird, das hat so noch nicht stattgefunden. Das ist weder zurückgehend auf Salomos Tempel, noch wurde es anschließend gebaut, als der Tempel wiederhergestellt wurde, noch war der zur Zeit Jesu und seitdem hat es dann keinen mehr gegeben. Was Gott hier in seiner detaillierten Beschreibung sagen will, ist, dass er eine herrliche Zukunft geplant hat, auch wenn wir sie jetzt so noch nicht sehen. Und Hesekiel war in einer ähnlichen Situation. Er war immer noch in Gefangenschaft. Und Gott nimmt ihn hier mit. Und es ist ungefähr in der Mitte der Gefangenschaft. In Kapitel 40 wird es datiert. Und das ist ziemlich genau nach 35 Jahren Gefangenschaft. Sie waren insgesamt 70 Jahre da. Also genau in dieser Mitte hinein spricht Gott seine Verheißung hinein und sagt ihnen, ich habe einen Plan. Der Tempel wird wieder gebaut und seine Herrlichkeit kommt zurück, nachdem er diese in Kapitel 10 und 11 Jerusalem und den Tempel verlassen hatte. Unsere Hoffnung ist also nicht in einer Person oder Partei oder einem Prinzip, sondern in Gottes Eingreifen, in seinem Eingriff in die Menschheitsgeschichte. Und das müssen wir uns gerade in dieser Zeit bewusst machen. Das ist die Hoffnung, die er Hesekiel hier gab. Er sagte nicht, ja, pass auf, ich werde da so einen Soldaten schicken und der wird euch befreien und ihr dürft wieder zurückgehen. Sondern er sagt, okay, Hesekiel, pass auf. Ich sage euch nicht genau, wann das passieren wird. Aber eines Tages wird der Tempel wieder stehen und ich selber werde zurückkommen, wie ihr das kanntet bei dem Auszug aus Ägypten, wo die Herrlichkeit des Herrn sie geführt hat, in der Feuersäule und der Wolkensäule. Und die dann war über der Stiftshütte und die dann später im Tempel war, nachdem er unter Salomo gebaut hatte. Und dass sie jetzt so vermisst haben, sagt, keine Sorge. Auch wenn es im Moment nicht danach aussieht, es ist nicht zu Ende. Ich bin am Wirken und mein Plan wird sich erfüllen. Gott versprach also nicht, dass alles Leiden bald vorbei sein wird, sondern erst, wenn der Herr kommt. Und das muss auch Hesekiel lange vorgekommen sein. Wie gesagt, es war gerade mal die Hälfte der Gefangenschaftszeit herum und ich weiß nicht, ob Sie das so genau erkannt haben, aber in Kapitel 40, Vers 1 stand das eben im 25. Jahr der Gefangenschaft und das 14. Jahr, nachdem Jerusalem ganz zerstört war. Und das Interessante hier ist, dass er sagt in Vers 4, wenn wir zurück sind, Hesekiel 43, die Herrlichkeit des Herrn ging in das Haus hinein aus dem Weg vom Tor, dessen Vorderseite in östliche Richtung weist. Na gut, Osten, Norden, Westen ist mir doch egal, Hauptsache es ist da. Aber es ist interessant, es kommt aus östlicher Richtung, nämlich genau dort, wo nach aus Jerusalemer Perspektive der Ölberg ist. Und da lesen wir dazu im Neuen Testament, Apostelgeschichte 1, Vers 9, übrigens das Bild ist vom Ölberg runter auf Jerusalem rauf. Also quasi, wenn er aus östlicher Richtung kommt, das ist, wo jetzt hier das Bild ist. Okay? Und dort steht, als er dies gesagt hatte, Jesus noch zu seinen Jüngern gesprochen hatte, nach seiner Auferstehung, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie, das sind die Jünger, gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und schaut hier hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Die stehen auf dem Ölberg und schauen rauf, wie Jesus aufgefahren ist in den Himmel. Und die Engel sagen ihnen, er wird so wiederkommen, genau hier. Und wir lesen hier in Hesekiel zu sagen, er kommt dann aus östlicher Richtung. Er kommt vom Ölberg hinunter und in die Stadt hinein, kommt die Herrlichkeit des Herrn. Und diese Rückkehr wird nach Titus 2, Vers 13 als glückselige Hoffnung beschrieben. Ich zeige uns das auch hier. Ich glaube, ich habe das drauf. Titus 2, 13. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Das heißt, wir leben jetzt mit einer Hoffnung. Nicht einer Hoffnung, dass alle Maßnahmen in einer Woche vorbei sind. Oder einer Hoffnung, dass ich die Arbeit gleich wieder zurückkriege. Oder dass die Ärzte anrufen, dass ihre Diagnose falsch war und dass sie sich geirrt haben. Aber eine Hoffnung, die sagt, Gott ist weiter am Wirken. Und er wird kommen. Und wir dürfen dabei sein. Und er sagte, das ist unsere Hoffnung. Aber die Frage, die wir uns dann ja manchmal stellen, ist, ja, wie hilft mir das denn jetzt? Gott zeigt mit dieser Darstellung, mit dem detaillierten Plan, dass er einen Plan hat und dass er sich nicht ändert. Dass diese Herrlichkeit, und er beschreibt hier, er sagt, die Herrlichkeit, die ich ganz am Anfang gesehen habe, im Kapitel 1 am Fluss Kebar. Und die Herrlichkeit, die dann in Jerusalem war und dann die Jerusalem verlassen war. Diese Herrlichkeit wird wiederkommen. Gott setzt sein Werk fort. Also steuern wir nicht auf eine ungewisse Zukunft, sondern Gott steuert uns in eine sichere Zukunft. Er weiß, was jetzt los ist. Und er weiß, was kommen wird. Und wir können ihm vertrauen, dass er uns recht leiten wird. Selbst wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Vielleicht, also kennst du das von Piloten oder so. Ja, die müssen ja manchmal auch weiterfliegen, wenn sie in eine Wolke reinfliegen und die Sichtweite quasi gleich null ist. Wie können sie trotzdem weiterfliegen? Sie verlassen sich auf die Geräte, die ihnen sagen, Höhe, Abstand, ne, und so weiter, Geschwindigkeit, und das alles berechnen. Okay? Und manchmal, wir wissen nicht, wie es direkt weitergeht, was nächste Woche beschlossen wird, wie es morgen bei der Arbeit ausschaut, wie es mit der Familie weitergeht, wie es der Person, die dir nahesteht, wie es mit denen weitergehen wird. Sie sagen, ich kann weitermachen. Nicht auf der Grundlage dessen, was ich weiß und was ich plan und was ich steuern kann, sondern in dem Vertrauen, dass Gott immer noch am Steuer ist, dass er einen Plan hat und dass er es gut mit uns meint. Also bewirken wir die Zukunft nicht durch unseren Kampf, sondern Gott wirkt und er wird wirken, bis er wiederkommt. Ja, wir sollen uns für Frieden und für Gerechtigkeit einsetzen. Aber ultimativ kommt all dieses erst durch den Friedefürsten. So wird er genannt. Und ich hoffe, ich darf das jetzt schon vorausnehmen. Häufig wird das erst zur Weihnachtszeit gebraucht. Aber Jesaja 9, Vers 5 und 6 stehen jederzeit in der Bibel. Und dort steht, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. So, hier die Vorhersage, das ist Jesaja, der ist noch früher als Hesekiel. Bei ungefähr nochmal 200, 250 Jahren. Und er sagt voraus und sagt, dort wird ein Kind geboren. Aber das ist nicht irgendein Kind, sondern er heißt starker Gott. Das ist nicht eine christliche Schrift, die Christen irgendwo reindatiert haben. Das ist jüdisches Altes Testament, was wir als heilige Schrift sehen. Ja. Dort steht schon drin, ein Kind ist uns geboren, dieses Kind ist der starke Gott, der Vater der Ewigkeit und er ist der Fürst des Friedens. Er wird für Frieden sorgen. Das heißt, ich muss mich nicht wundern, dass es vorher Probleme gibt. Meine Hoffnung ist nicht, dass die Menschheit sich bessert, dass die irgendwann endlich zum Verstand kommen und alle Kriege und alle Streitereien aufhören, sondern dass der Fürst des Friedens kommt und dass er mit Recht und Gerechtigkeit herrschen wird in Ewigkeit. Darum ist unsere Botschaft auch Christus. Nicht, was wir tun müssen, nicht, wie Leute sich entscheiden müssen, nicht, wie Politiker sich entscheiden müssen, nicht, was gesellschaftlich geändert werden muss, sondern wir wissen, wirklicher Friede kommt erst durch Christus. Und Friede im Herzen, Friede in unserem persönlichen Leben kommt nur, wenn wir mit ihm wandeln. Weil sonst muss ich alles machen. Manchmal, mir hilft es unheimlich, wenn ich manchmal sage, okay, ich sehe jetzt nicht direkt Gottes Eingreifen. Was ist hier denn los? Und ich überlege mir mal die Alternative und sage, okay, sollte das tatsächlich sein, dass ich mich geirrt habe? Ich kann mich irren. Ich bin überzeugt, die Schrift irrt sich nicht. Aber mal angenommen, nur für das Argument willen, dass das nicht stimmt. Okay? Was haben wir denn davon? Dann ist es jeder gegen jeden und wer sich durchsetzt, kann sich irgendwie am längsten halten. Es gibt überhaupt keine Hoffnung. Und Gott zeigt dieses auf und sagt, Hesekiel, ich zeige dir, ich habe einen Plan. Und das Beste kommt noch. Wirklich. Er wird mit seiner Herrlichkeit zurückkommen und er wird regieren in Ewigkeit. Das Problem der Menschheit ist, dass sie sagen, ich sehe das nicht, ich glaube das nicht, ich will es gerne auf eigene Art und Weise machen. ich will mich durchsetzen. Er sagte, das führt zu den ganzen Streitereien und Kriegen und den ganzen Konflikten, die es gibt. Ich sage nicht, damit kann man jetzt jede Situation erklären, warum dieser Erreger, warum diese Krankheit, warum dieses und jenes. Aber wieder, er zeigt uns das große Ganze auf und sagt, schaut her, setzt eure Hoffnung in die Wiederkunft des Herrn, dass er uns zu sich nehmen wird, dass wir eine Hoffnung haben. Es stimmt, wir wissen auch nicht mehr als die anderen, wie alles sich weiterentwickelt. Aber wir wissen, dass Gott detailliert vorhersagen kann, was kommen wird. Und das kann er nur, weil er die Zukunft kennt. Und wir können ihm vertrauen. Und dann schauen wir noch mal ein bisschen weiter, was dann passiert, als jetzt diese Herrlichkeit zurückgeht in den Tempel. Und wir lesen die Verse 6 bis 9. Dort sagt Hesekiel, ich hörte einen, der aus dem Haus zu mir redete. Der Mann aber stand neben mir und er sprach zu mir, Menschensohn, siehe die Stätte meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen, wo ich mitten unter den Söhnen Israel wohnen werde für ewig. Und das Haus Israel wird meinen heiligen Namen nicht mehr unrein machen, weder sie noch ihre Könige durch ihre Hurerei und durch die Leichen ihrer Könige, wenn sie sterben, indem sie ihre Schwelle an meine Schwelle und ihre Türpfosten neben meine Türpfosten setzen, dass nur die Wand zwischen mir und ihnen war und so meinen heiligen Namen unrein machten durch ihre Gräuel, die sie verübten, so dass ich sie in meinem Zorn vernichtet habe. Jetzt aber werden sie ihre Hurerei und die Leichen ihrer Könige von mir fernhalten und ich werde in ihrer Mitte wohnen für ewig. Sollen also nicht nur Jesu Rückkehr erwarten, sondern auch sein Wirken. Die Wiederkunft wird Veränderung mit sich bringen. Und er beschreibt dieses jetzt und sagte, sie werden nicht mehr so weitermachen wie zuvor. Es wird dort eine Trennung geben. Sie werden erkennen, dass das, was sie vorher gehandhabt haben, wie sie sich verhalten haben, dass das nicht richtig war und sie werden es ändern. Aber diese Vorhersage ist, wenn er wiederkommt. Also erst im tausendjährigen Reich. Und da haben wir die Verheißung in Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre. Okay. Nun, was ist hier gemeint? Teilhabe an der ersten Auferstehung und zweiter Tod. Was ist das überhaupt? Er spricht hier davon und sagt, wenn der Herr in seiner Herrlichkeit kommt, dann werden die mit ihm zurückkommen, die an ihn geglaubt haben und mit ihm diese Herrlichkeit erleben. Und er sagte eben, glücklich und gesegnet, wer mit ihm vorher auferstanden ist von den Toten, der wird nicht im ewigen, das ist gemeint mit dem zweiten Tod, bleiben. Der wird nicht tot bleiben, sondern er wird wieder auferstehen zum Leben und wird mit Christus hier auf dieser Erde sein können. Er sagte dann, diese werden mit Christus sein und mit ihm herrschen, die tausend Jahre. Er sagte, da ist unsere Hoffnung. Da ist unsere Hoffnung, dass wir mit ihm sind. Wie das Herrschen genau ausschaut, keine Ahnung, werden wir dann feststellen. Aber er wird uns helfen. Ja, brauchen uns davon nicht zu fürchten. Aber erst in dieser Zeit wird dann auch der Friede sein. Wir hatten eben schon von dem Friedefürste gelesen in Jesaja und ebenfalls in Jesaja, Kapitel 2, Vers 4 lesen wir. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Diese Hoffnung, die so viele haben und sagen, wann ist es endlich soweit, dass die ganzen Kriege überall auf dieser Erde, dass diese ganzen Konflikte, dass die endlich mal aufhören. Er sagt es uns. wenn einer kommt, der richten wird zwischen den Nationen und für die Völker Recht sprechen wird. Wenn Christus wiederkommt, dann gibt es dieses Friedensreich. Und er sagte, du kannst Teil daran haben. Aber ob du daran Teil hast, entscheidet sich nicht erst dann, sondern entscheidet sich hier mit diesem Leben. Nicht auf dem Maßstab, wie gut wir sind, sondern an dem Maßstab, haben wir diesen Christus, diesen Friedefürsten angenommen? Haben wir Friede mit Gott durch seine Vergebung? Denn Gott kann keine Sünde in seiner Gegenwart tolerieren. Das finden wir immer wieder in der Schrift. Das finden wir bei Satan. Er hat gesündigt und er wurde aus dem Himmel gejagt. Er hat seine Herrlichkeit verloren und ist ein gefallener Engel geworden. Das sehen wir bei Adam und Eva. Sie haben gesündigt und sie wurden aus dem Garten Eden, wo Gottes Gegenwart war, wo er mit ihnen wandelte, wurden vertrieben und ein Engel wurde dort mit dem feurigen Schwert, so hinten in einem Bild leicht angedeutet, zu sagen, du kannst nicht zurück. Eure Sünden machen eine Trennung zwischen Gott und uns als Menschen, die gesündigt haben. Und das war das Gleiche hier in Israel. Die Israeliten haben sich nicht an Gottes Anweisung gehalten. Und Gott hat sie gewarnt. Tut das, was ich euch sage. Kehrt um. Handelt so nach dem, was ich euch geboten habe. Ich möchte euch ja segnen. Ich möchte euch in diesem Land segnen. Er hat das schon in 5. Mose 28 bis 30 beschrieben. Hat gesagt, hey, wenn ihr euch an das Wort haltet, ich gebe es euch zum Guten, dann werdet ihr gesegnet sein, dann wird es euch hier gut gehen, dann werdet ihr genug haben, dann werdet ihr keine Kriege haben, dann werdet ihr auch nicht die ganzen Plagen haben. Aber wenn ihr euch von Gott abwendet, wenn ihr eure Hoffnung in die ganzen Götzen setzt, wenn ihr so sein wollt wie alle anderen auch, wenn ihr mich ablehnt, dann werdet ihr die Konsequenzen haben. Und ultimativ, ihr werdet aus dem Land vertrieben. Auch dann werde ich wieder euch aus meinem Land vertreiben. Und das ist also immer wieder passiert. Aber die Lösung ist nicht ein Versprechen der Besserung, sondern die Bekehrung. Weil wir ja auch das Vergangene nicht auslöschen können. Adam und Eva konnten nicht einfach sagen, ich gebe die Frucht zurück, das war doch nicht so gut gewesen. Der Schaden war schon entstanden. Wir müssen es bekennen und sagen, hey, ich kann Vergehen nicht rückgängig machen. Ich kann nicht paar Minuten, paar Monate, paar Jahre Zeit zurückdrehen. Aber ich kann sagen, Gott, ich habe mich schuldig gemacht. Aber du hast versprochen, indem du deinen Sohn gesandt hast, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich nehme einfach deine Verheißung in Anspruch. Und deswegen auch gerade in dieser Zeit, dass wir unsere Hoffnung darauf setzen, dass wir unsere Perspektive und auch unsere Botschaft darauf konzentrieren, zu sagen, die Hoffnung ist darin, dass wir Menschen sagen, du kannst eine Beziehung zu Gott haben. Er sagt uns, was er plant in seinem Wort und er verspricht, dass du mit ihm, bei ihm sein kannst für die Ewigkeit. So sind wir nicht dazu berufen, die Gesellschaft zu reformieren, sondern Christus zu proklamieren. Es ist nicht die Aufgabe, alles zu ändern. Wenn wir das eine oder andere tun können, prima. Ich habe nichts dagegen. Aber die Lösung ist nicht eine Änderung der Regeln. Die Lösung ist die persönliche Änderung, die durch Glauben an Christus kommt. Natürlich müssen wir dazu auch die Sünde ansprechen. Aber durch das Ansprechen kommt ja gerade auch die Notwendigkeit der Vergebung und der Gnade. Und das sehen wir nicht nur bei den anderen drumherum, sondern auch bei den Kindern. Okay? Wenn etwas getan wird, was nicht so ganz richtig war, wollen wir jetzt nur darauf aus sein und sagen, okay, welche Maßnahmen kann ich gebrauchen, dass diese Person nicht das Gleiche nochmal macht? Oder sage ich, schau mal her, das, was du getan hast, war nicht richtig. Und es gibt ja auch Konsequenzen dafür. Aber genau deswegen ist Christus gekommen. Weil du brauchst jetzt Vergebung. Weil die Bibel sagt von Anfang an, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, irgendjemand muss jetzt dafür bezahlen. Und es ist bezahlt. Das ist, was Christus getan hat. Und dann verstehen Leute auch, warum musste Christus kommen? Warum musste er sterben? Er ist ja nicht nur einfach, wie du in vielen Kirchen hören wirst, er ist ja nicht nur einfach ein gutes moralisches Vorbild. Er hat nicht nur schöne Lehre gegeben. Alle finden es prima und klatschen Beifall, wenn zitiert wird, dass er gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja? Oder tue anderen an, wie du möchtest, dass du behandelt wirst. Ja, prima. Aber er sagte, ja, das ist Gottes Standard. Und nicht nur, dass man das ab und an macht, sondern zu jeder Zeit. Und ja, er hat es eingehalten. Aber mehr noch. Er hat gesagt, ich komme, ja, um dieses zu erfüllen, aber auch um Vergebung zu schenken für all die von uns, nämlich uns alle, die wir es gebrochen haben. Und so gebrauchte der Herr diese Schrift ja auch und er sagte, schaut her, ich spreche das an, was ihr verkehrt gemacht habt. Nicht um euch irgendwie niederzumachen, sondern um euch zu zeigen, ich habe ja noch einen Plan für euch. Ich möchte die Vergebung für euch und ich werde an euch wirken. Aber ihr müsst es annehmen. Ihr müsst mir vertrauen, ihr müsst dem Herrn glauben. So kommt die Veränderung nicht von außen durch Gesetze, sondern von innen durch Gnade. Gottes Lösung für die Probleme der Menschheit sind nicht neue Gesetze. Ich meine, du siehst das an unserer Gesetzgebung heutzutage. Ich meine, wie dick sind mittlerweile die Gesetzbücher? Keine Ahnung. Ja, und jede Woche kommen neue Gesetze dazu. Und regelt das alles? Geht es uns jetzt so viel besser, weil wir diese ganzen Ordner haben? Nein. Ja. Weil du wirst ja nicht verändert dadurch, dass es da irgendwie für alles Regeln gibt. Und sagt, ich habe Regeln gegeben. Die Regeln zeigen auf, dass wir ein Problem haben. Und dann sagt er, hier, ich zeige dir die Lösung. Die Lösung ist nicht noch mehr Regeln. Die Lösung ist eine Veränderung von innen heraus. Aber er zwingt niemanden dazu. Sondern er zeigt das auf und sagt, okay, jetzt hast du eine Entscheidung zu treffen. Entweder du gibst zu und sagst, das stimmt, ich habe ein Problem. Bitte hilf mir, bitte vergib mir, bitte helf mir, dass ich in Zukunft anders handle. Oder sage ich, halb so viel, die anderen machen das auch alle, mache ich weiter mit. Und ich bleibe unter den Konsequenzen. So, er weiß dieses und sagt, ich werde innen wirken. Und wenn du Christus angenommen hast, dann darfst du das jetzt schon erleben. Weil er nicht nur richterlich unsere Schuld reinigt, sondern weil er uns auch damit den Heiligen Geist gibt und uns von innen heraus eine Veränderung bewirkt. Dass du plötzlich das Gute wirklich tun möchtest. Denn die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Enthaltsamkeit, all diese Sachen, die bewirkt Gott in dir. Er sagt dir nicht nur, du sollst so sein, sondern er kommt selber in uns hinein und bewirkt das in uns. So wie der Geist das in Christus selber bewirkt hat, so bewirkt er es auch in dir. Wir müssen ihn lassen und es gibt weiter die Versuchen, das verstehe ich. Darüber ist die Schrift auch klar. Aber wir haben die Möglichkeit, anders zu sein. Wenn wir immer wieder sagen, hey, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche dich. Und das wollte er Hesekiel zeigen, das wollte er den Israeliten zeigen. Sagen, schau her, du kannst die Herrlichkeit nicht von dir aus wiederherstellen. Wir haben es ja durch unsere Sünde vertrieben. Aber ich biete dir an, ich werde wiederkommen, ich habe meinen Plan, ich werde es auch erreichen. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Denn auch hier in unserem Text sehen wir kein Verdienst der Menschen, ja, sondern er sagt hier immer, dass er es tun wird. sagt Vers 7, und er sprach zu mir, Menschensohn, sieh die Stätte meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohle, wo ich mitten unter den Söhnen Israel wohnen werde für ewig. Ich werde es tun. Ja? Es sind die Verheißungen Gottes. Gott selbst wird in ihrer Mitte wohnen und erst dann wird sich die Gesellschaft grundlegend ändern, weil er da ist, weil er für Gerechtigkeit sorgt. Und er sorgt dafür, dass sein Name nie mehr durch Götze und Tote verunreinigt wird. Das sagt es in Vers 7. Ich hatte eben bis Mitte Vers 7 gelesen, ich lese dort weiter. Und das Haus Israel wird meinen heiligen Namen nicht mehr unrein machen, weder sie noch ihre Könige, durch ihre Hurerei, durch ihre Leichen ihrer Könige, wenn sie sterben. Und er sagte, dort wird es eine Trennung geben. Sie werden das nicht mehr tun, weil Christus selber regiert und weil er vor Ort auch dafür sorgen wird, dass das nicht einfach durchgeht. Dass sie nicht einfach sagen, naja, halb so wild. Und wenn er hier sagt, in Vers 8, indem sie ihre Schwelle an meine Schwelle und Türpfosten neben meinen Türpfosten gesetzt haben und nur die Wand zwischen mir und ihnen war und so meinen heiligen Namen unrein machten durch ihre Gräuel, die sie verübten und dass ich sie in meinem Zorn vernichtet habe, dann kann man das so erklären. Das ist eine Skizze, wir wissen nicht ganz genau, wie alles gebaut war, aber das da oben, das wäre der Tempel Salomos. Ganz links das allerheiligste Heiligtum, das ist der Tempel. Hier war dann der Palast von König Salomo und hier dann das Haus des Libanons, das Waldeshaus, je nachdem, wie es dort beschrieben wird. Okay. Das heißt, wenn man das hier schon sieht mit den Mauern, das war aneinander gebaut. Die waren direkt nebeneinander. Okay? Und dann nicht mehr, wenn wir, meistens die Skizzen, die wir sehen, sind vom Tempel des Herodes, der sah dann wieder anders aus. Okay? Aber das heißt hier, das ist, was er hier genau beschreibt. Sagen, hey, ihr habt hier den Tempel, Gottes Gegenwart, Gottes Heiligkeit. Und der König hat seins direkt daneben. Und es war ziemlich der König hat trotzdem so gelebt, wie er wollte. Schon fast wie Gott. Ja, zumindest direkt nebenan. Okay. Und auch von seinem Prunk her, wir haben länger an dem Haus für den König, am Palast für den König gebaut, als am Tempel selber. Okay. So. Hier war diese Nähe da und Gott sagt, ich werde das nicht länger zulassen, dass andere direkt an meiner Schwelle, direkt daneben und sich dann auch noch daneben benehmen. Sondern nur die werden reinkommen, die heilig sind, die aufrichtig mit dem Herrn wandeln werden. Und dass dort dann ein Unterschied gemacht wird. Dass wir nicht mehr sagen können, ich lebe in seiner Gegenwart, ich gehe ja mit Gott, ja, aber dann ganz anders uns eigentlich verhalten. Sondern zeigt das auf und macht hier diesen Unterschied. Und wenn er dann kommt, dann wird es keinen Götzendienst mehr geben. Also hier mit Hurerei, das waren gemeint mit falschen Götzen, die angebetet wurden. Keiner wird sich ihm gleichstellen. Wir erwarten nicht, dass alles von alleine besser wird. Leute werden sagen, wenn du sowas glaubst, du spinnst ja wohl. Wie kannst du diese Hoffnung haben? Aber er hat das genau vorhergesagt. Und er sagte, schreib es auf. Weil ich habe einen Plan und es wird sich erfüllen. Und vieles, vieles hat sich schon erfüllt, sodass wir diese Zuversicht haben können. Gott ist treu in seinen Verheißungen. Und er hat auch vorher gesagt, dass Leute sich drüber lustig machen und sagen, ernsthaft? Lies mal mit mir in 2. Petrus 3, Verse 3 und 4. Ich möchte, dass ihr dies zuerst wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung von seiner, also Jesu Ankunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt doch alles so von Anfang der Schöpfung an. Kommt das ungefähr hin? Was, wie viele Leute denken, das war schon immer so gewesen, das bleibt immer so und über Jahrmilliarden hat sich vielleicht was geändert, aber wo ist das? Ich sehe nichts. Ich sehe nicht, dass der Herr kommt. Hat es vorhergesagt. Aber er gibt ein paar Verse später auch die Begründung dafür, warum er trotzdem so lange wartet. Nämlich in Vers 9. Und dort steht, Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und sagt, wenn dieses noch nicht eingetroffen ist, wenn die Herrlichkeit noch nicht zurückgekommen ist, wenn der Tempel noch nicht wiedergebaut ist, wenn dieses alles noch nicht eingetroffen ist, dann ist das nicht, weil ich in Zeitverzug geraten bin, ne, wie bei allen anderen großen Bauprojekten auch, ja, bin ein bisschen hinter der Zeit, tut mir leid. Nein, sagt er, sondern ich warte, weil ich möchte, dass Menschen noch die Möglichkeit haben, umzukehren. Ich werde sie nicht zwingen, aber ich möchte sie einladen. Ich möchte nicht, dass es jemand verpasst. So wollen wir auch darlegen. Das Problem in der Gesellschaft, das Problem ist nicht das Virus oder die Regeln, sondern die Sünde. Und die Lösung ist keine Impfung, Isolation oder Demonstration, sondern Umkehr zum Herrn. Und sagt, ich habe euch geschaffen. Das Problem ist immer, dass ihr euch an mein Wort nicht halten wollt, dass ihr nicht in Gemeinschaft mit mir lebt. Kehrt doch um, seht es ein. Ich stehe mit offenen Armen da, ich möchte euch zurückhaben. Und so wie Gott die Gefangenschaft gebrauchte, um diese Hoffnung nahe zu bringen, so bin ich überzeugt, dass er auch unsere heutige Situation gebrauchen möchte, um zu sagen, hey, es läuft nicht alles immer so weiter. Es ist nicht alles einfach so geregelt. Denk darüber nach, wofür lebst du? Und bist du bereit für die Ewigkeit? Und das wird, wenn du dir sicher bist, weil du den Herrn kennst, dass wir das auch anderen weitergeben, die diese Hoffnung nicht haben. Und dann ändert er so ein bisschen die Blickrichtung in den Versen 10 und 11. Die beiden möchte ich noch behandeln heute Morgen. Fängt er nämlich Vers 10 an mit du, Menschensohn. Er spricht also hier jetzt direkt zu Hesekiel. Und wir lesen diese beiden Verse, Verse 10 und 11, Hesekiel 43. Du, Menschensohn, berichte dem Haus Israel über das Tempelhaus, damit sie sich ihrer Sünden schämen und das Modell messen. Und wenn sie sich wegen all dessen schämen, was sie getan haben, dann lass sie die Zeichnung des Hauses wissen und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle Zeichnungen davon und all seine Ordnung und alle Weisungen dafür und schreibe sie vor ihren Augen auf, damit sie alle Weisungen dafür und alle seine Ordnung bewahren und sie tun. Die beste Vorbereitung für die Ewigkeit zu leben ist, ändere du dich schon jetzt. Er spricht Hesekiel an und sagt, Hesekiel, gebe Gottes Offenbarung weiter. Gib sie weiter, zeige ihnen all dieses, sage ihnen weiter, was Gott ihnen hier beauftragt hat, damit sie sich schämen. Dabei geht es nicht darum, dass uns unser Verhalten peinlich wird, sondern dass wir es ändern. Oder so ausgedrückt, Gott will uns nicht blamieren, er will uns transformieren. Wenn er das aufzeigt, dass unsere Gedanken falsch sind, dass unsere Worte verletzend statt aufbauend sind, dass es nicht recht ist, was zu nehmen, was mir nicht zusteht, dann nicht einfach, um uns bloßzustellen, sondern zu zeigen, hey, schau her, das ist genau, was ich meinte, das ist das Problem. Und dieses Problem ist in uns drin. Deswegen hat Jesus erklärt zu sagen, es ist nicht erst, wenn du etwas tust, nicht erst, wenn du jemanden umbringst, dass du ein Mörder bist, sondern wenn du jemanden in deinem Herzen hast. Er sagte, hier drin fängt es an, da ist unser Problem. Und wir müssen es an der Wurzel packen, nur dann können wir es wirklich ändern. Wenn ich nur die Auswirkungen versuche abzuändern oder abzumildern, ja, dann bleibt das Herz das Problem. Und Gott ist nicht bereit, dass wir einfach nur das ein bisschen äußerlich abändern, sondern er will, wie wir schon gehört haben, uns von innen heraus ändern. Gott gebraucht sein Wort, um uns zu überführen und dann zurückzuführen. Er sagte in Anfang Vers 11, und wenn sie sich wegen all dessen schämen, was sie getan haben. Ja, er will uns überführen, was wir getan haben, was nicht richtig war. Aber er will dann auch, dass wir zurückkehren zu ihm. Deswegen sagt er das. Er lässt uns die Abgründe sehen, damit wir umkehren. Und er nimmt uns mit offenen Armen auf. Er zeigt uns, wo die Sünde hinführt. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum die Welt noch so ist, wie sie ist. Leute fragen ja immer wieder, warum lässt Gott dies zu, warum lässt er das zu? Weil er gerade eben nicht eingreift zurzeit, aktiv und er gibt immer noch Gnade und er hört Gebete, aber nicht im Großen. Er könnte mit seiner Wiederkunft alle Kriege auf einmal ändern, alle Viren vertreiben. Und er sagte, so viele Menschen wollen nicht zu mir umkehren. Und ich möchte, wenn ich jetzt komme, muss ich alle, die es nicht angenommen haben, muss ich sie richten und muss ich sie verderben. Aber ich möchte, dass sie das noch sehen. Ich möchte ihre Augen öffnen. Ich möchte, dass sie überführt werden. Und deswegen gibt er uns diese Anweisung. Und er möchte an dir, an mir wirken, dass andere das auch an dir, an mir sehen, dass Gott Veränderung bewirkt. Wir können, wie wir schon gesagt haben, die Vergangenheit nicht ändern. Aber wir können die Vergebung annehmen. So steht in Epheser 2, Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Nicht, dass wir dazu etwas beitragen, sondern es ist seine Gnade, seine Vergebung, die uns neu macht und die uns neue Hoffnung gibt. Und wenn wir das getan haben, dann soll Gottes Güte und Gnade dazu führen, dass wir den Herrn ehren wollen. Denn so hatten wir es ja hier. Vers 11, wenn sie sich wegen all dessen schämen, was sie getan haben, dann, lass sie die ganzen Details hier sehen, und dann, Ende Vers 11, damit sie alle Weisung dafür und all seine Ordnung bewahren und sie tun. Okay? Nicht, okay, ermahne sie nochmal, das alles zu tun. Sie tun es eh nicht und sie wollen es nicht tun. Er sagt, ja, aber wenn sie einsehen, dass sie ein Problem haben und wenn sie ihre Schuld zugeben und um Vergebung bitten, dann kommt Gott und er macht sie von innen heraus neu und dann zeige ihnen das, weil dann ist auch die Befähigung in uns tatsächlich da, anders zu leben, geduldiger zu sein. Nicht durch ein Zusammenreißen, sondern zu einem Hinkehren zum Herrn und sagen, Herr, du weißt, bei mir brodelt schon wieder, ich brauche deine Hilfe in dieser Situation, nur zur Erbauung zu reden. Ich brauche deine Hilfe, jetzt nicht zu explodieren. Ich brauche deine Hilfe, geduldig zu sein, wenn bei mir der Geduldsfaden schon lange gerissen ist. Es zeigt sich dann daran, dass wir Gottes Anweisung auch umsetzen wollen. Er bewirkt dann, statt Sünde zu tolerieren, legen wir sie in unserem Einflussbereich ab. Dass wir sagen, ich kann das nicht für andere unbedingt bestimmen. Aber ich kann es für mich persönlich entscheiden, zu sagen, ich mache das nicht mehr so. Selbst wenn die anderen weiterhin so reden, nee, da mache ich nicht mehr mit. Selbst wenn andere noch dieses Streben haben, dass Profit über alles geht. Ich will tun, Herr, was dich ehrt. Was möchtest du von mir? Und ich sage Einflussbereich eben auch, weil wir sagen können, okay, das können wir vielleicht in der Familie umsetzen. Wenn du in deiner Familie leitest, oder ihr als Eltern gläubig seid, dass ihr sagt, so handhaben wir als Familie das. Und dass wir als Gemeinde das so entscheiden. Und als Gemeinde sagen, wir richten uns nach Gottes Wort. Wir können das nicht für die Gesellschaft bestimmen. Aber wir können sagen, hier ist, was Gott sagt. Wir akzeptieren das als Autorität und wir wollen danach leben. Und das wird auch gefordert von uns. Ich lese das ganz kurz vor aus Offenbarung Kapitel 2, eins der Sendschreiben an die Gemeinden. Und da ist die Warnung an Thyatira, Offenbarung 2, Verse 20 und 21, wo er sagt, ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, aber sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Ich habe gegen dich als Gemeinde, dass ihr das zulasst, dass sowas weiter gelehrt und praktiziert wird in eurer Gemeinde. Wenn das draußen passiert, wenn das welche, die den Herrn ablehnen, praktizieren, das ist deren Sache. Aber in deinem Einflussbereich, erkenne das, lass dich überführen und lebe dann für die Ewigkeit schon jetzt. Das ist eine Hoffnung für das, was passieren wird. Aber diese Hoffnung soll jetzt Auswirkungen in unserem Leben haben. Gottes Offenbarung fordert immer eine Reaktion von uns. Entweder Gehorsam, sagen, Herr, du hast recht, hilf mir. Oder Ablehnung, zu sagen, ist mir egal, ich mache trotzdem, was ich möchte. Gott hat uns sehr viele Verheißungen gegeben, damit wir ihn kennen und ihm vertrauen lernen. Wir können das nicht in anderen bewirken, aber wir können uns darauf konzentrieren, wie gehe ich damit um? Lebe ich jetzt für die Ewigkeit? Lebe ich jetzt schon so, wie Gott es möchte? Nicht, um mir die Ewigkeit zu verdienen, sondern weil ich erkannt habe, ich kann das nicht. Ich habe die Strafe verdient, aber Gott ist gnädig und er bietet seine Vergebung an. Ich nehme sie an und möchte jetzt mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Geduld, durch seinen Heiligen Geist so leben, dass es ihm gefällt. Also, verlierst du dich in Diskussionen oder vertrittst du Gottes Vision? Schauen wir und sagen, es muss genau so sein, so stelle ich mir das vor und alle anderen müssen so denken und ich möchte, dass die Gesellschaft alles richtig macht. Oder schaue ich und sage, ich weiß nicht, ob das das Beste ist, aber ich weiß, der Beste ist Christus. Und er ist derjenige, der von innen heraus verändert. Er ist die Hoffnung. Er ist die Hoffnung für mich. Er ist die Hoffnung für meine Familie. Er ist die Hoffnung für meine Nachbarn. Er ist die Hoffnung für unsere Gesellschaft. Er ist der Friedefürst. Ihn müssen wir verkündigen. Und er kann, selbst dem, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich mit dem auskommen soll, er kann auch den verändern, so wie dich. Lass uns beten.